zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deep Dark Hours. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie immer, ihr kennt das Spiel. Falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, @deepdarkhourspodcast, da erfahrt ihr immer die neuesten Sachen. Da lade ich euch auch das Bildmaterial hoch. Das heißt, wenn ich später in der Folge sage, ich habe euch dazu auch nochmal was hochgeladen, dann findet ihr alles dort. Ebenfalls dürft ihr mir natürlich auch auf sämtlichen anderen Plattformen folgen, ob es jetzt Twitter, Facebook, Spotify, YouTube oder sonstige Anbieter sind. Und lasst mir auch gerne Bewertungen da, aber das wisst ihr ja eigentlich schon. In der letzten Folge ging es um die 32-jährige Angelika Vöger, die am 9. Juni 1990 an ihrem Arbeitsplatz in einer Molkerei in der Stadt Grän in Tirol erstochen wurde. Die Mehrheit von euch denkt, dass der Lehrling Martin K. nicht der wahre Mörder von Angelika ist. Ebenfalls würde die Mehrheit von euch auch die Ermittlungen wieder versuchen aufnehmen zu lassen, so wie der Ehemann von Angelika das seit Jahren versucht. 88% von euch war der Fall Angelika Vöger vorher komplett unbekannt. Auch diese Umfragen finden immer auf Instagram statt, da könnt ihr auch gerne dran teilnehmen und natürlich somit auch ein Teil von unserer großen Community sein. Solltet ihr sonst noch irgendwas zu dem Fall mitteilen wollen oder etwas mit mir besprechen wollen, dann schreibt mir gerne, wie immer über Instagram oder sonst wo. Ich freue mich über jeden Like. Nun aber zur heutigen Folge. Einige von euch haben es vielleicht jetzt auch schon in den letzten Folgen gemerkt, zumindest die Stammzuhörer, dass es immer um Österreich ging. Jetzt keine Panik, ich werde mich jetzt nicht auf österreichische Fälle spezialisieren. Es ist nur so, dass es aktuell tatsächlich Sinn gemacht hat. Aber heute ist tatsächlich erstmal die letzte Folge, in der es um einen österreichischen Fall geht. Und wird erstmal die letzte Folge dieser Art sein. Heute geht es um den Tod von Raven Vollrath und Susi Greiner. Diesmal, ihr habt richtig gehört, gibt es zwei Fälle in einer Folge. Ich möchte euch auch hier nochmal Danke für eure Geduld sagen. Gerade durch die zwei Fälle in einer Folge hat sich die Recherche dann doch wieder etwas verlängert. Aber ich wollte es jetzt einfach fertig kriegen, für das wir das Thema abschließen können. Der 25-jährige aus Ilmenau in Thüringen stammende Raven Vollrath arbeitete 2009 als Saisonarbeiter in Tirol. Er nahm dort einen Job an, weil er einfach in Deutschland keinen fand, trotz großer Bemühungen. Auch ein Bekannter aus dem Nachbarort war zuvor mit seiner Mutter nach Tirol gegangen, um dort zu arbeiten. Und bei den beiden, Markus H. und seiner Mutter Gabriele S., kam er dann in einer Wohnung direkt neben der Liftanlage im Skigebiet Zöblen im Tannheimer Tal unter und konnte dort schlafen. Zwei Tage vor Heiligabend kam er 2005 bei den beiden mit seinem Auto und weniger Habseligkeiten an. Er wollte dann seinen Job am Schlepplift antreten. Seine Familie war zunächst natürlich wenig begeistert, dass er direkt vor Weihnachten abgehauen ist. Ich meine, das könnt ihr euch auch vorstellen. Aber sie waren auch irgendwo stolz auf ihn, dass er jetzt sein eigenes Geld verdient und seinen eigenen Weg geht. Und auch in den ersten Telefonaten, die sie mit ihm geführt hatten, berichtete Raven immer sehr begeistert, wie es ihm dort gefiel, wie er den Schnee mag und wie sehr er sich auf das Wiedersehen mit Markus und dessen Mutter freute und dass das wohl alles sehr schön war. Am 23. Dezember 2005 telefonierte Raven das letzte Mal mit seinen Eltern. Am 24. Dezember wollte er dann eigentlich seinen neuen Job antreten, tauchte dort jedoch niemals auf. Er meldete sich zu Weihnachten komplett bei seiner Familie nicht. Auch danach hörten seine Eltern absolut nichts von ihm. Sie versuchten mehrfach, ihn zu erreichen, jedoch erfolglos, da Ravens Handy ausgeschaltet war. Und ja, wie das bei Eltern nun mal so üblich ist, man macht sich dann natürlich Sorgen. Und irgendwann fuhren seine Eltern nach Zöblen, um nach ihm zu suchen, weil sie ja absolut nichts von ihm hörten. Sie fanden sein Auto unverschlossen vor dem Liftgebäude stehend und fanden in dem Auto seine Socken und einen Schuh. Und generell war das Auto sehr unaufgeräumt, was für Raven eigentlich absolut nicht selbstverständlich ist. Er legte immer sehr viel Wert auf die Ordnung in seinem Auto. Ja, aber es fehlte trotz allem jegliche Spur von Raven. Raven, sage ich schon, Raven, entschuldigt. Und Markus erzählte Ravens Eltern, dass auch er keine Ahnung hat, wo Raven sein könnte. Am 23. Dezember hatte er wohl mit ihm und seiner Mutter noch etwas in der Gaststätte getrunken und anschließend waren alle nach Hause gegangen. Raven schlief auf seiner Matratze, Markus in seinem Bett und Markus' Mutter in einem Nachbarraum. So erzählte das zumindest Markus. Es war generell ein bisschen merkwürdig, diese Aussage, dass Markus' Mutter in einem Nachbarraum schlief, denn es gab keinen Nachbarraum. Es gab lediglich einen Schlafraum in diesem Gebäude. Nachts soll laut Markus Raven dann plötzlich irgendwann aufgestanden sein und nahm seine Matratze mit. Wohin Raven ging, das wusste Markus nicht. Er dachte aber, er geht vielleicht zu einer Frau, die Raven kürzlich kennengelernt hatte und von der er erzählt hatte. Ravens Eltern starteten daraufhin eine intensive Suchaktion und befragten Einheimische, ob sie irgendwas gesehen hatten, weil ist ja doch immer mal so ein recht kleiner Ort und ja, wie es in kleinen Orten meistens so ist, jeder kennt jeden. Und deswegen starteten sie da einfach mit der Suche, meldeten es auch bei der Presse und meldeten ihn bei der Polizei als vermisst. Aber die Polizei wollten auch Wochen nach dem spurlosen Verschwinden nicht ermitteln und argumentierten halt einfach, dass er wahrscheinlich ein paar Tage in Urlaub gefahren ist und nur wenn niemandem Bescheid gesagt hat. Ja, in der Zwischenzeit erhielten Ravens Eltern 5 Anrufe von einer unbekannten Nummer und jedes Mal hörten sie nur Atmen. Sehr kurios. Bis heute wurde diesen Anrufen aber auch nicht weiter nachgegangen, also keine Ahnung, was das für Anrufe waren, wer es war, von wo sie kamen, weiß keiner. Am 10. Juni 2006, circa ein halbes Jahr nachdem Raven verschwunden war, entdeckte ein Ehepaar aus Jülich in einem Flussbett in der Nähe seiner Unterkunft seine halb verweste Leiche. Das Flussbett war schon ausgetrocknet und dort lag er dann von vielen Fliegen umgeben, das könnt ihr euch wahrscheinlich auch schon vorstellen, wenn es im Juni ist. Und zuvor wurde ganz in der Nähe eine Matratze gefunden, die jedoch einfach entsorgt wurde, ohne sich weiter darüber Gedanken zu machen. Im Nachhinein stellte sich dann raus, dass dies wohl die Matratze von Raven gewesen sei. Er selbst lag nur bekleidet mit Socken, einer Unterhose und einem kurzärmeligen T-Shirt dort. Neben ihm lag einer seiner Schuhe. Der andere wurde ja zuvor von seinen Eltern in seinem Auto gefunden. Stellt sich natürlich die Frage, warum sollte er nur mit einem Schuh losgegangen sein? Die Ermittler waren sich anhand dessen dann sicher, dass Raven schwer alkoholisiert und leicht bekleidet morgens sein Zimmer mit der Matratze verlassen hatte und daraufhin sei er dann auf Socken 2,5 Kilometer über eine Straße gelaufen und hat sich in dem Bachbett auf die Matratze zum Schlafen gelegt. Dort sei er dann bei -11 Grad erfroren. Das klingt soweit ja schon super schlüssig. Im Winter auf Socken und leicht bekleidet, eine Matratze, 2,5 Kilometer im betrunkenen Kopf schleppen. Klar, kann vorkommen. Ich persönlich hatte da selbst betrunken nie den Drang dazu, aber gut, jeder Mensch ist ja anders. Die Leiche wurde selbstverständlich dann auch obduziert. Und ratet mal von wem? Richtig! Von unserem mittlerweile gut bekannten Freund der Innsbrucker Rechtsmedizin, Dr. Walter Rabel. Jetzt könnt ihr euch wahrscheinlich auch denken, warum ich sage, dass die Folge jetzt gemacht werden musste, um Abschluss zu finden. Wir nennen es vielleicht einfach die Dr. Walter Rabel Series. für die, die gerade neu einsteigen, Dr. Walter Rabel hat in der letzten Folge die Leiche von Angelika Vöger untersucht und zunächst angegeben, er hat eine Haarprobe entnommen und die gefundenen hellen Haare in ihrer Hand können nicht von ihr stammen, da sie braune Haare hat. Und der letztendlich verurteilte Lehrling hatte ebenfalls braune Haare. Seine Untersuchung hat Rabel aber später dann verworfen und gesagt, dass die blonden Haare dann doch von ihr und nicht von einem möglichen Täter stammen. Sie soll sich die einfach dann während dem Angriff aus ihrer Geheimratsecke selbst ausgerissen haben. Und praktischerweise auch alle blonden Haare, weil sie hatte halt definitiv sonst nur noch dunkelbraunes Haar auf dem Kopf, was man auch auf Bildern vom Tatort sehen kann. Und in der Folge zu Duncan MacPherson hat der gute Dr. Walter Rabel leider versäumt, den Eltern von Duncan mitzuteilen, dass durchaus eine Obduktion verlangt und selbst gezahlt werden kann. Obwohl Duncans Mutter mehrfach nach einer Obduktion fragte, weil sie unbedingt wissen wollte, was mit ihrem Sohn passiert war. Und auch die an der Leiche dann vorhandenen Verletzungen ließ er ziemlich unter den Tisch fallen und nannte, dass das ganz normale Verletzungen sind, die bei Gletscherverschiebungen nun mal vorkommen können. Ja, das sah der ein oder andere Spezialist ein bisschen anders. Aber nun gut, weiter in unserem jetzigen Fall. Dr. Walter Rabl führte also die Obduktion an Raven durch und konnte keinerlei Anzeichen für Fremdverschulden feststellen. Entschuldigung, da muss ich fast ein bisschen lachen. Daraufhin konnte der Fall durch die Staatsanwaltschaft mit der Todesursache Erfrieren geschlossen werden. Ravens Eltern glaubten aber nie an diese Theorie und forschten dann eben alleine weiter. 2007 wandten sich die Eltern dann an die Fernsehsendung Thema auf dem Sender ORF 2. Dort nahm sich der Journalist Zoran Dobrić der Sache an. Und schon nach kurzer Zeit fielen ihm dann auch Ungereimtheiten auf, insbesondere, dass erst nach dem Verschwinden keiner zum Verschwinden beauftragt, befragt wurde. Erst 7 Wochen nach Ravens spurlosem Verschwinden wurde Markus H. dann mal befragt. Und Markus Mutter und die Finder der Leiche, also dieses Ehepaar aus Jülich, die wurden eigentlich quasi nie vernommen dazu. Ravens Auto stand die ganze Zeit unversperrt vor der Unterkunft und wurde genauso wenig wie sein Zimmer auf irgendwelche Spuren untersucht. Und ja, auf einem Foto des Leichnams aus der Obduktion von Dr. Walter Rabl entdeckte Dobrić dann, dass das T-Shirt von Raven im Brustbereich 2 deutliche Löcher aufwies. Diese wurden zu einer hohen Wahrscheinlichkeit mit einem spitzen Gegenstand verursacht. Auch da habe ich euch mal ein Bild angehangen, damit ihr mal seht. Also ich denke schon, dass es relativ offensichtlich war. Dieses T-Shirt wurde jedoch in der Gerichtsmedizin verbrannt und konnte daher nicht mehr untersucht werden. Wie so oft? Eine Glanzleistung der Innsbrucker Gerichtsmedizin. Ich muss da auch echt, also man muss schon fast lachen, damit man nicht weinen muss. Weil irgendwie läuft da schon einiges schief. Dennoch hat Dobrić es geschafft, dass der Fall wieder aufgerollt wird. Und durch seine Recherchen wurde auch endlich Gabriele S., also die Mutter von Markus H., zum Tod von Raven befragt. Sie gab aber an, nichts darüber zu wissen. Und erst bei einer erneuten Befragung 1 Stunde später erklärte sie, dass ihr Sohn Markus in der Nacht zum 24. Dezember 2005 mit Raven einen Streit hatte. Dieser Streit sei laut ihr so eskaliert, dass Markus daraufhin mehrmals mit einem Messer auf Raven einstach. Sie selbst soll nicht dabei gewesen sein, soll aber dann später das Ganze gesehen haben und half dann, ja, Markus die Leiche in Ravens Auto zu verbringen und sie fuhren über die deutsche Grenze und wollten dort die Leiche entsorgen. Das Ganze ist jedoch schief gelaufen. Es heißt, sie haben sich mitten im Auto im Graben festgefahren und haben sich daraufhin dann von jemandem da rausziehen lassen, sind zurückgefahren und da jetzt dann halt auch bald deren Schicht anstand, hatten sie das Ganze mit dem Verbringen der Leiche auf später verlegt, nämlich auf den Abend des 24. Dort schliff Markus dann die Leiche zum späteren Fundort. Markus wurde daraufhin in Deutschland verhaftet und wegen Mord angeklagt. Eine Verurteilung allein wegen der Aussage der Mutter war eher unwahrscheinlich. Diese galt nämlich leider als Trinkerin und war in der Vergangenheit mehrfach in psychiatrischer Behandlung. Die Glaubwürdigkeit von ihr war also sehr stark anzuzweifeln. Und deshalb ließen Ravens Eltern auf Anraten von Dr. Mark Benecke die Leiche von Raven vor dem Prozess noch exhumieren. Sie wandten sich an Dr. Mark Benecke, weil er ja eben ein Spezialist auf dem Gebiet ist. Und ich denke, viele von euch haben den Namen auch schon mal gehört. Schon beim reinen Betrachten der Leiche wurden dann Schnitt- und Stichwunden und Verletzungen entdeckt, welche von einem Messer stammten. Raven starb somit durch insgesamt 4 Messerstiche. Dr. Walter Rabl gab später an, er habe die Verletzungen und Löcher schlichtweg übersehen. Ebenfalls erklärte er, dass die Untersuchung der Kleidung durch die kriminaltechnische Abteilung durchzuführen sei und überhaupt nicht in seinen Aufgabenbereich falle. Ja, was soll ich sagen? Der verdient zu Recht sein Geld. Am 25. September 2008, also circa 3 Jahre nach dem Mord, fand der Prozess gegen Markus Hadern im Landgericht Meiningen statt. Er schwieg während den kompletten Verhandlungen zu diesen Vorwürfen. Seine Mutter nahm dort auch von ihrem Recht Gebrauch, dort keine Aussage gegen Angehörige zu machen. Und ja, ebenfalls wurde die schlechte Ermittlungsarbeit der Tiroler Behörden im Gericht kritisiert, weil die diversen Versäumnisse und fehlenden Beweise beschwerten natürlich den Indizienprozess enorm. Am 18. Dezember wurde Markus Hadern trotz allem wegen Totschlags zu 8 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. 2012 setzten Ravens Eltern eine Klage an gegen die Republik Österreich auf einen Schadensersatz in Höhe von 120.000 Euro, wurde jedoch abgewiesen. Ja, aber generell ein kurioser Fall. Wenn die Eltern nicht so hinterher gewesen wären, hätte man vielleicht nie rausgefunden, dass Raven tatsächlich ermordet wurde, sondern ja, es wäre einfach als quasi dumm gelaufen abgestempelt worden. Was denkt ihr, was könnte das Motiv von Markus H. gewesen sein, zu dem er ja bis heute schweigt, weil er sich auch im Prozess überhaupt nicht dazu geäußert hat? Warum hat unser guter Dr. Walter Rabl die Stichwunden nicht sofort erkannt? Warum wird das T-Shirt einfach in der Gerichtsmedizin verbrannt? Warum hat niemand das Auto oder die Wohnung untersucht? Und warum wurden Markus und seine Mutter zunächst überhaupt nicht zu Ravens Verschwinden befragt? Das sind alles so Fragen, die man sich echt stellt und wo man wirklich hofft, dass diese Fälle irgendwann dazu führen, dass diverse Ermittler ihre Arbeit verbessern. Klar, nicht jeder Ermittler ist so. Viele Ermittler machen einen super Job, da sind wir uns wahrscheinlich einig. Aber es ist schon kurios, beziehungsweise es ist schon traurig. Traurig, wie oft solche Fälle vorkommen, wo ja schlecht ermittelt wurde und wo selbst Angehörige gebettelt haben und gebittet haben, dass das mehr untersucht wird und einfach knallhart immer abgewiesen wurden. Das ist schon ziemlich traurig manchmal, das zu hören. Also jedenfalls finde ich es traurig. Naja, teilt mir wie immer eure Theorien zu diesem Fall mit, was ihr zu den Fragen denkt, was ihr von dieser Ermittlungsarbeit haltet. Teilt mir einfach das mit, was auf euren Herzen liegt. Und nun kommen wir zu Susi Greiner. Susi Greiner war eine 28-jährige deutsche Kellnerin in Südtirol und wohnte in Steinberg am Rofern. Sie soll nach einem Anruf am 2. August um 6 Uhr früh überstürzt von Steinberg am Rofern nach Tegernsee aufgebrochen sein. Damals hatte sie am Tegernsee als Kellnerin gearbeitet und am 2. August wurde sie dort von einem Kollegen am Straßenrand sitzend und weinend gesehen. Was für ein Anruf das war, den sie morgens um 6 Uhr erhalten hatte, das ist bis heute leider nicht bekannt. Jedenfalls konnte ich nichts dazu finden. Vielleicht habt ihr mehr Infos. Um 10.03 Uhr wurde dann mit Susis Bankkarte an einer Tankstelle in Warngau gezahlt. Die Kassiererin erinnert sich leider nicht mehr daran, ob sie selbst mit der Karte bezahlt hatte oder jemand anders. Mittags wurde sie dann noch im Tal gesehen, wo sie mit ihrem Hund unterwegs war. Und danach gibt es keinerlei Hinweise mehr von ihr. Seit dem 3. August 2006 war Susi spurlos verschwunden. 2 Wochen später wurde ihre komplett nackte Leiche auf dem Berg Karwendel gefunden, 1000 Höhenmeter oberhalb des Parkplatzes, auf dem ihr Auto abgestellt war. BH, Hemd und Sweatshirt, Wanderstiefel und Rucksack, in dem sich ihr Laptop befand, tauchten später komplett verstreut an verschiedenen Punkten im Tal auf. Hose und Socken oder auch Unterhose wurden nie gefunden. Ich habe euch zu diesen Fundorten, wo was gefunden wurde, ein Bild hochgeladen und dann werdet ihr sehen, das Ganze wirkt etwas komisch. Vom PKW aus, rechts auf dem Bild eingezeichnet, müsste sie zunächst am Fuß des Berges entlanggelaufen sein und nacheinander erst Schuhe und Rucksack mit ihrem Laptop zurückgelassen haben, anschließend ihren BH, bevor sie ihr Hemd und schließlich auch das Sweatshirt zurückließ. Dann muss sie wieder grob in die entgegengesetzte Richtung unterwegs gewesen sein, um den Berg zu besteigen, bis zu dem Punkt, wo letztendlich ihre Leiche entdeckt wurde. Ein weiterer Rucksack mit Susis beiden Handys wurde unten im Ort gefunden. Dieser Rucksack war dort einfach auf einer Bank abgestellt worden. War sie jetzt mit zwei Rucksäcken zum Wandern losgezogen? Wofür hatte sie einen Laptop beim Wandern dabei? Ich bin jetzt kein begnadeter Wanderer, aber ich würde jetzt keinen Laptop mitnehmen wollen. Und warum hinterließ sie scheinbar erst ihren BH und anschließend erst Hemd und später ihr Sweatshirt? Ist ja schon relativ unnormal, sich in dieser Reihenfolge zu entkleiden bzw. Kleidung loszuwerden. Man sagt ja immer auch, wenn Leute kurz vorm Erfrieren sind, fangen sie an, sich ja komplett auszuziehen. Auch unter dem Aspekt, warum zieht man zuerst einen BH aus und lässt den dort liegen? Manche Frauen werden das auch verstehen. Beim Laufen ist es vielleicht auch irgendwie so beim Wandern unangenehm gewesen, je nachdem, was für eine Körbchengröße die Dame hatte. Also ich würde jetzt nicht zwingend zuerst meinen BH ausziehen und auch nicht zuallererst meine Wanderschuhe. Aber nun gut, wer weiß, was mit ihr los war. Ich habe mal generell geschaut, es scheint entlang dieser Fundorte auch ein kompletter Wanderweg lang zu führen. Also sie kann durchaus vom Parkplatz aus so rum gestartet sein. Es gibt allerdings scheinbar auch einen direkten Weg vom Parkplatz zur Spitze, wo letztendlich auch ihre Leiche gefunden wurde. Also der von ihr dann erwählte Weg vom Auto aus wäre tatsächlich nicht der schnellste gewesen. Aber wenn sie natürlich wandern wollte, war das eine perfekte Wanderroute. Nachdem Susis Mutter die Habseligkeiten von Susi ausgehändigt bekam, war sie zunächst etwas verdutzt, denn die Kleidung, die dort ausgehändigt wurde, sprich das Sweatshirt, das Hemd, die Wanderschuhe und auch der BH, das waren alles keine Kleidungsstücke, die sie so von Susi kannte. Es waren zeitweise noch nicht mal die richtigen Größen, die Susi sonst tragen würde. Um sich zu versichern, fragte sie aber nochmal die Vermieterin von Susi, weil die machte wohl zu dem Zeitpunkt immer Susis Wäsche mit. Und auch die sagte aber, dass sie die Kleidungsstücke definitiv nicht zuordnen kann und noch nicht gesehen hat. Und die halt auch nicht der Größe entsprechen, die Susi sonst trägt. Susis Mutter teilte das natürlich dann auch den Ermittlern mit und sagte, hier, wirkt ein bisschen komisch, kann sein, dass das so nicht ist, dass das nicht ihre Klamotten sind. Ja, die Ermittler haben sich dabei jetzt aber nicht so viel gedacht und dachten, das ist jetzt weniger wichtig. Susis Mutter engagierte dann ebenfalls einen Technikspezialisten, der sollte dann mal auf den Laptop und auf die Handys schauen, ob er da irgendwas feststellen konnte. Und der hat auf jeden Fall festgestellt, dass auf Handys sowie auch auf dem Laptop sämtliche Daten professionell gelöscht wurden und alles auf Werkseinstellung zurückgesetzt wurde. Der Laptop wurde sogar nicht einfach nur die Daten gelöscht, sondern es wurde extra ein Programm drüber laufen gelassen, welches die Daten komplett überspielt, sodass absolut nichts mehr wiederzuholen ist. Das heißt, man konnte natürlich weder im Laptop noch im Handy irgendwelche Daten finden, die darauf schließen lassen, was mit ihr passiert sei. Susis Mutter erzählte, dass Susi keine hohen technischen Kenntnisse habe und dass sie nicht denke, dass Susi wisse, wie man diese Daten so professionell löscht, dass sie unwiderruflich weg sind. Und tja, aber auch das machte den Ermittlern jetzt keine Sorgen. Zum letzten Mal wurde Susi mit einem unbekannten Mann auf dem Beifahrersitz ihres Autos gesehen. Auch da wurde nie wirklich nachgegangen, wer der Kerl ist. Und ja, ihr könnt es euch fast schon denken. Die Obduktion machte unser lieber Freund Dr. Walter Rabel. Er fand an Susis Leiche keinerlei Hinweise auf irgendwelche Fremdeinwirkung, wer hätte es gedacht, und stellte Unterkühlung wegen einem gestörten Wärme-Kälte-Empfinden als Todesursache fest. Also, wie schon gesagt, dass eben sie sich vor lauter Kälte ausgezogen hat. Das ist wirklich ein Effekt, den es bei Menschen gibt. Das war auch schon in Folge 1 beim Djatlov-Pass eine Theorie, weshalb die Leute so leicht bekleidet sind. Als einzige Verletzung wurde eine Platzwunde am Kopf festgestellt. Laut Dr. Walter Rabel ist die aber vermutlich entstanden, als Susi im Gelände mehrere Meter abgerutscht und hingefallen war. Andere Verletzungen hatte sie übrigens nicht. Ich stelle mir das jetzt kurz bildlich vor, wie sie nackt ausrutscht oder hinfällt und wirklich nur sich den Kopf verletzt. Wenn ich auch mal so hinfallen würde, wäre das wirklich schön und ich würde mir sehr viele blaue Flecken ersparen. Die Ermittler schlossen dann anhand von Walter Rabels Obduktion, dass Susi nackt und ohne Schuhe in die große Höhe aufstieg und dort eben an Unterkühlung starb. Susis Mutter konnte und wollte das Ganze nicht so recht glauben und fragte Dr. Walter Rabel nach dem Zustand der Füße von Susi. Sehr schlau von der Mutter gedacht. Er teilte daraufhin mit, dass es keine außergewöhnlichen Spuren an den Füßen gab und sie lediglich zwischen den Zehen etwas Gras hatte. Unklar ist jetzt, ob sie mehrere Stunden barfuß durch die Berge unterwegs gewesen sein kann und einen Höhenunterschied von 800 Metern überwunden haben kann, ohne Spuren an den Füßen aufzuweisen. Ebenfalls stellt sich Susis Familie auch die Frage, warum die Platzwunde an Susis Kopf nur von einem Sturz herrühren soll und nicht zum Beispiel ein Schlag mit einem stumpfen Gegenstand in Betracht gezogen wurde. Weder an Susis Auto noch ihren persönlichen Sachen wurden Ermittlungen angestellt oder DNA-Proben entnommen. Auch wurde, wie gesagt, nie ermittelt, wer der unbekannte Mann auf Susis Beifahrersitz war, mit dem sie zuletzt gesehen wurde. Und ihr könnt es euch beinahe schon vorstellen, Susis Mutter versucht seit Jahren, die Ermittlungen wieder aufrollen zu lassen, bisher aber leider ohne Erfolg. Sie gesteht sich selbst ein, sie machte am Anfang der Ermittlungen einen gravierenden Fehler und gab an, dass Susi selbstmordgefährdet sei. Sie hatte halt mal gelesen, dass wenn man sagt, die Person ist selbstmordgefährdet, dass die Ermittlungen viel schneller gestartet werden und auch sehr viel intensiver. Und sie hatte dadurch dann eben natürlich die Hoffnung, dass ihre Tochter noch lebend gefunden werden kann. Tatsächlich war aber Susi nie selbstmordgefährdet, laut ihrer Aussage. Und ja, dennoch haben die Ermittler dann die Akten sehr schnell geschlossen und halt eben mitgeteilt, dass Susi höchstwahrscheinlich mit Selbstmordabsichten den Berg nackt bestieg und sich dorthin legte, um zu erfrieren. Ich persönlich, ja, erfrieren ist eine Selbstmordart, die machen wahrscheinlich die wenigsten. Aber könnte sein, man weiß ja nicht, ob sie nicht doch psychische Probleme hatte und deswegen so reagierte, wie sie nun mal reagiert hat. Was denkt ihr denn? Ist Susi den Berg selbst hochgelaufen? Und wenn ja, barfuß? Weil nach den ersten 100 Metern sie ihre Schuhe und Rucksack plus Laptop zurückließ? Und denkt ihr, man kann den Berg oder man kann generell so lange wandern, ohne dass es irgendwelche Zeichen an den Füßen gibt? Sei es Aufschürfung oder sonstiges? Also ich muss sagen, ich bin auch schon sehr empfindlich an den Füßen. Ja, also ich finde schon auf eine betonierte Straße laufen sehr unangenehm. Aber das, ich glaube, das hinterlässt schon irgendwie Spuren. Was denkt ihr, war los? Der Mann im Auto, wer war das? Warum wurde nie nach ihm geforscht? Könnt ihr euch vorstellen, was mit dem passiert ist? Hätte man diesen Mann nicht irgendwie suchen sollen und vernehmen müssen, auch wenn man jetzt von Selbstmord ausgeht? Wie seht ihr die Sache? Was haltet ihr von dieser scheinbar eingeschlagenen Route? Also haltet ihr es für sinnvoll oder, was heißt sinnvoll, eher nachvollziehbar, dass Susi Selbstmord begangen haben soll, Sprich, sie hatte Selbstmordabsichten, läuft aber vorher noch einen Umweg auf diesen Berg, um ihre Kleider in komischer Reihenfolge abzulegen. Oder weshalb ist sie doch die, also weshalb ist sie diese Route gelaufen? Oder ist sie diese Route wirklich gar nicht gelaufen? Ist hier vielleicht Unfall oder Fremdeinwirkung passiert? Wurde sie dort oben nur abgelegt? Was könnte dieser ominöse Anruf gewesen sein, den sie einen Tag zuvor erhalten hat? Was kann da passiert sein? Was kann da mitgeteilt worden sein? Die Eltern wissen nichts darüber, die Ermittler sind da nie nachgegangen. Was könnte es sein? Warum sind Handyspeicher und Laptop-Festplatte komplett gelöscht? Wer hat das gemacht, wenn es nicht Susi war? Und warum sollte Susi das Ganze löschen? Warum sollte jemand anders das löschen? Und warum hat im August niemand Susi gesehen, obwohl das eine beliebte Wanderstrecke ist? Vor allen Dingen, warum hat man sie erst nach 2 Wochen gefunden, obwohl es wirklich relativ belebt dort zugeht? Gerade auch im August, wo man noch relativ stabiles Wetter hat. Also klar, in den Bergen ist stabil immer so eine Sache, aber im August natürlich wesentlich stabiler, als wenn du jetzt im Oktober losziehst, das meine ich damit. Was haltet ihr persönlich am wahrscheinlichsten? Teilt es mir gerne mit. Teilt mir mit, ob ihr ebenfalls wie Susis Mutter dahinter sein würdet, die Ermittlungen nochmal aufleben zu lassen. Was haltet ihr jetzt nach unseren 3 Folgen von Dr. Walter Rabl? Teilt es mir gerne mit, gerne über die sozialen Medien oder per E-Mail an deepdarkhours@gmx.de. Ich bin schon jetzt super gespannt auf eure Theorien. Und solltet ihr weitere Informationen haben, immer her damit, aber das wisst ihr ja mittlerweile. Ansonsten danke ich euch wirklich für die Geduld, für diese österreichischen Fälle. Ich fand es echt super spannend, diese ganzen Geschichten, und dass jedes Mal Dr. Walter Rabl dran beteiligt war. Und deshalb dachte ich halt einfach, ich fasse die zusammen, beziehungsweise bringe die 3 Folgen direkt hintereinander. Ich hoffe, auch ihr fandet die Fälle interessant genug und habt euch nicht irgendwann gelangweilt und seid nicht schon in halben Tränen ausgebrochen, wo ihr gehört habt, oh nein, schon wieder Österreich oder schon wieder Dr. Walter Rabl. Vielleicht hat euch das auch zur Verzweiflung getrieben. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch Spaß gemacht und nicht die Laune versaut. Falls ihr weitere Themenwünsche oder Verbesserungsideen oder irgendwas auf dem Herzen habt, deepdarkhours@gmx.de oder auch gerne über Instagram, Twitter, Facebook. Wenn euch die Folge gefallen hat, bitte liken, folgen und anderen darüber berichten. Die Reichweite ist wirklich wichtig und ihr könnt damit sehr, sehr helfen. Ansonsten habt ihr auch die Möglichkeit, mich mit einem kleinen Obolus freiwillig zu unterstützen. Das ist auf keinen Fall gezwungen, wirklich rein freiwillig. Solltet ihr das wollen, findet ihr die passenden Links wie immer im Linktree in der Beschreibung. Dadurch kann ich mir dann besseres Equipment kaufen und zu einzelnen Fällen auch mal das ein oder andere Buch zur Recherche besorgen. Es erleichtert mir die Arbeit und macht euch die Fälle vielleicht schöner. Ansonsten vielen, vielen Dank für euer Zuhören. Ich hoffe, ihr freut euch schon auf die nächste Folge Deep Dark Hours und ich wünsche euch noch eine schöne, schöne Restwoche. Bleibt gesund.